Ihr Lieben, womit habe ich das verdient? Vermutlich hat der ein oder andere oder die ein oder andere von euch das auch schon mal gedacht, womit habe ich das jetzt eigentlich verdient? Meistens sagen wir das ja, wenn wir uns so richtig angestrengt haben und dann irgendwie etwas ganz anderes rauskommt als das, was wir eigentlich wollten. Wenn wir unser Bestes gegeben haben und dann passiert etwas Blödes, dann kommt gar nichts Gutes dabei raus. Vielleicht eine Pleite, obwohl ich mich so angestrengt habe mit meiner Firma. Vielleicht einfach ein Missgeschick, wo ich vorher mir ganz viel Mühe gegeben habe. Oder ich habe mir unheimlich viel Mühe gegeben und hinter meinem Rücken höre ich, dass Menschen irgendwie schlecht über mich reden. Womit habe ich das verdient? Zu letzterem übrigens habe ich einen schönen Spruch gehört, der sicherlich seelsorgerlich manchmal eine Hilfe sein kann. Der heißt nämlich, wer hinter meinem Rücken redet, redet mit meinem Hintern. Kann einem vielleicht manchmal helfen. Aber ich denke so, diese Frage ist dem einen oder anderen schon mal über die Lippen gekommen oder zumindest in die Gedanken gekommen. Womit habe ich das verdient? Und Caro hat schon gefragt, es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie wir die Frage stellen. Denn man kann ja auch andersrum fragen, also positiv fragen, womit habe ich das verdient? Also zum Beispiel, dass ich einmal im Jahr in Urlaub fahren kann. Oder manche sogar zweimal. Womit habe ich das eigentlich verdient? Und da könnte man jetzt ja antworten, ja doch, das habe ich mir verdient. Ich habe ja das ganze Jahr dafür gearbeitet. Und da stehen mir Urlaubstage zu, habe ich mir eigentlich verdient. Oder wenn wir das so mal aufs Größere uns anschauen, auf den größeren Bereich, so auf das ganze Leben, naja, meine Rente habe ich mir doch verdient. Dafür habe ich ja das ganze Leben gearbeitet und eingezahlt. Ich habe mich angestrengt und jetzt habe ich es mir verdient, dass ich es mir so richtig auch gut gehen lassen kann. Wenn wir fragen, womit habe ich das verdient, dann ist das im Grunde eine Frage nach einem Verhältnis. Ist die Frage nach dem Verhältnis im Grunde von Anstrengung und Verdienst. Je nachdem, wie ich mich angestrengt habe, verdiene ich etwas. Es gibt übrigens auch Leute, vielleicht kennt ihr die auch, wenn wir die fragen, na, was verdienst du denn so? Dann sagen sie, naja, verdienen tue ich eine ganze Menge, aber kriegen tue ich nicht so viel. Das ist eigentlich eine Frage nach einem Verhältnis, nach dem Verhältnis im Grunde der eigenen Anstrengung und nach dem, was nachher bei rauskommt, dem Verdienst. Und darum geht es auch heute im Predigttext. Und wir werden merken, wir selber erleben da ja manchmal auch so ein bisschen eine Schieflage und denken, naja, eigentlich habe ich das jetzt so nicht verdient, für mich ungerecht behandelt. Wir werden das jetzt nochmal im Geistlichen sehen, was Paulus dazu schreibt im Epheserbrief und werden vielleicht sehen, dass vielleicht so unsere Schieflage da oder unser Denken nach dem Verhältnis, wo wir denken, dass das richtig ist, das richtige Verhältnis, ja, wo das nochmal so ein klein wenig in Frage gestellt wird oder zurechtgerückt wird. Womit habe ich das verdient? Und ich lese aus dem Epheserbrief Kapitel 2 und da kommt auch dieser wunderschöne Vers drin vor, den wir heute Paul zugesprochen haben. Ist eine etwas modernere Übersetzung hier. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Diesen letzten Vers lese ich uns doch noch einmal aus der etwas älteren Übersetzung, denn so kennen ihn vielleicht ja auch manche. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, ihr Lieben, wenn wir jetzt nochmal die Frage stellen, womit haben wir das verdient, müssten wir natürlich von unserem Predigttext ganz knallhart sagen, mit nichts. Aber auch mit gar nichts. Also Paulus räumt hier richtig ab. Er macht hier richtig klipp und klar deutlich, man kann sich bei Gott nichts verdienen. Und warum das so ist, das wird ja auch hier in unserem Abschnitt deutlich. Es wird in unserem Abschnitt zuerst deutlich, nämlich wer wir sind und was wir eigentlich verdient hätten. Und es wird auch deutlich, wie Gott ist und was er aus uns macht. Deshalb mal ein erster Gedanke, Gott und ich. Ich denke, das ist das, was wir uns zunächst mal anschauen sollten. Wer sind wir eigentlich und wer ist Gott? Oder wie sind wir und wie ist Gott? Und was ist Gottes Sicht auf uns? Und das wird hier in den ersten beiden Sätzen schon deutlich. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Ihr Lieben, hier wird deutlich, wer wir sind, was wir eigentlich verdient hätten und wie Gott ist. Und das Erste ist ja eigentlich eine Aussage über den Menschen, die natürlich knallhart ist. Er sagt hier nämlich im Grunde, Paulus, dass wir eigentlich tot sind. Wer von euch würde das sagen? Ich meine, immerhin hat Gott uns ja das Leben geschenkt, aber hier ist die Rede auch von einem geistlichen Tod. Das ist erstmal ein harter Ausspruch, aber im Grunde sagt Paulus hier, ohne Gott und seine Gnade und seine Güte und seine Barmherzigkeit sind wir nichts. Paulus richtet sich hier natürlich an die Menschen in Ephesus und er hat hier die Menschen im Blick, die auch von Gott nichts wissen wollten, die Jesus Christus abgelehnt haben, und die bezeichnet er hier als tot und sogar mit einem noch schärferen Wort, tot in Sünden. Das heißt im Grunde, dass die Menschen den lebendigen Gott über sich ablehnen und letztendlich nur noch um sich selber kreisen und so das Ziel ihres Lebens verfehlen. Das ist ja das eigentliche Wort oder die eigentliche Übersetzung auch von dem Wort Sünde. Wir verbinden da oft mit so die kleinen Sünden, die man tut, der Verkehrssünder oder wenn ich mal wieder am Kuchenbuffet gesündigt habe. Das sind so ja, diese Tatsünden, die wir vielleicht da immer so sehen, aber im Grunde steht hier was viel Stärkeres und viel Härteres dahinter, nämlich, dass es im Grunde darum geht, das Ziel des Lebens zu verfehlen. Also das eigentliche Wort, die eigentliche Übersetzung von Sünde, das griechische Wort hamartia, heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Also wirklich am Ziel des Lebens vorbeischießen. Ich habe in meiner Kur vor 2,5 Jahren mich zum Bogenschießen angemeldet. Ich fand das richtig toll, also Wahnsinn. Man kommt richtig runter, man muss sich konzentrieren. Das sind so viele Bewegungsabläufe, auf die man achten muss. Aber das ist nicht alles. Die Sache ist, wenn ich an der Scheibe vorbeischieße, und da ist es eigentlich total egal, ob das 5 Millimeter sind oder ob ich völlig in die andere Richtung schieße, ich habe das Ziel verfehlt. Und das ist hier im Grunde gemeint mit Zielverfehlung, mit Menschen, die tot sind in Sünden. Die haben eigentlich das Ziel ihres Lebens verfehlt und somit auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Und das ist etwas, wo Gott den Menschen ja mit hineinnimmt. Wir Menschen, wir können entscheiden, etwas aus unserem Leben zu machen oder machen zu lassen durch Gott. Das unterscheidet uns so ein bisschen von der Tierwelt. Also ein Hund zum Beispiel, der macht sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken, wie er jetzt ein guter Hund werden kann, was er alles tun muss. Er muss sich das nicht überlegen, immer mit dem Schwanz zu wedeln, wenn da das Herrchen oder das Frauchen ankommt. Er muss sich nicht überlegen, wie kann ich jetzt hundegemäß leben, damit ich jetzt ein entsprechendes Leben habe. Bei Menschen ist das anders. Er hat von Gott Freiheit gekriegt, er hat sein Leben geschenkt gekriegt und jetzt darf er etwas draus machen. Gott schenkt uns die Freiheit auch der Gestaltung. Er hat keine Marionetten geschaffen. Und wir können jetzt natürlich überlegen, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Und klar gibt es verschiedene Voraussetzungen. Nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen in dieser Welt, biologisch oder soziologisch. Aber der Mensch kann sich fragen, was ist eigentlich das Beste für mein Leben oder für das Leben anderer? Ein Mensch, der kann was aus sich machen. Ein Hund braucht das nicht. Und es ist ja so, wenn ein Mensch dann mal was aus sich gemacht hat, dann sagen wir manchmal ja auch gerne, der hat was aus sich gemacht. Und der hat was aus sich gemacht. Vielleicht Menschen, von denen man das gar nicht so erwartet hat. Und mir ist da nochmal so eine Begegnung vor Augen. Ich habe ja keinen Militärdienst geleistet, sondern habe Zivildienst gemacht. Ich habe damals den Kriegsdienst verweigert, wie das noch hieß. Aber dann waren wir, als wir auf Teneriffa arbeiteten, mal eingeladen auf dem Segelschulschiff Gorch Fock, was da vor Ort lag. Und wir durften da den Tag der Deutschen Einheit feiern. Und das ist ja ein Militärschiff mit Militärkapelle und allem Möglichen. Und wir waren da eingeladen, so ein paar Pastoren, ein paar Deutsche, das Konsulat. Und dann wurde die Nationalhymne angestimmt und die Hacken wurden zusammengeschlagen. Ich wusste gar nicht, wie ich mich da so verhalten sollte. Und neben mir stand tatsächlich so ein, ich weiß nicht, was für ein Dienstgrad der hatte, vielleicht ein Major, das war so ein hohes Tier. Er war total behangen mit irgendwelchen Orden. In meinem Deutsch würde ich sagen, das ist der Lametta-Mann. Ich glaube, den darf man so nicht ansprechen. Hallo, Lametta-Mann. Wäre, glaube ich, nicht so gut gekommen. Aber da, bei dem würde man wahrscheinlich auch sagen, Mensch, da sieht man, ne, was der alles geleistet hat. Ich weiß nicht, wofür man da alles Orden kriegt. Aber ne, das ist so das, richtig das Sichtbare. Das glitzerte und klimperte so richtig an seiner Jacke. Und jetzt zeige ich euch mal was, dass ich, ich bin ja auch nicht ganz frei davon. Oh, gucken, ob das hier noch geht. Genau. Ja, ich war mal sportlich. Das steht mir gut, oder? Ich habe noch eine andere. Ja, ich habe mal Jiu-Jitsu gemacht. Und das Deutschland-Bändchen erzählt vielleicht davon, dass es mal eine deutsche Meisterschaft gab. Ich war da noch eine andere Gewichtsklasse. Kann man sich vielleicht vorstellen. Aber es war tatsächlich so, ich habe auch mal Lametta bekommen. Und jetzt habe ich mir aber vorgestellt, wie ist das eigentlich so in Gottes Reich? Ich habe die immer noch aufgehoben. Viele Sachen habe ich nicht mehr. Irgendwie ist mir das doch wichtig. Aber wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir uns das mal wörtlich nehmen, was in der Bibel steht, nämlich, da gibt es so ganz tolle Bilder, dass Gott uns neu einkleidet. Und da denke ich, ja, da sieht man das alte Lametta ja gar nicht mehr. Wenn wir von Gott neue Kleider bekommen, so heißt es irgendwann in der Bibel, auch später in der Offenbarung, wir kriegen einfach weiße Kleider. Weiß, das steht dafür, dass wir eben nicht mehr in diesem Bereich der Zielverfehlung der Sünde sind, sondern dass Gott uns jetzt rein gemacht hat durch Jesus Christus. Und dann sieht man ja eigentlich das ganze Lametta gar nicht mehr und auch meine Medaille wird dann sehr relativiert. Da geht es im Grunde wirklich darum, wer sind wir und wer ist Gott? Unser Text sagt, im Grunde sind wir tot. Wir leben zwar und können etwas aus unserem Leben machen, aber ohne Gott bleibt das irgendwo stecken. In Gottes Augen sind wir tot. Auch mit dem Lametta der eigenen Leistung. Wenn Gott uns nicht neues Leben schenkt, wie es hier heißt. Und es ist ja auch zu dieser Trennung gekommen zwischen Gott und Mensch, weil der Mensch etwas aus sich machen wollte. Er wollte selbst sein wie Gott, so wird das am Anfang der Bibel beschrieben. Aber wir sind eben Geschöpfe des lebendigen Gottes, der Liebe ist und der auf Beziehung angelegt ist, der uns liebt. Und in unserem Text wird das ja auch deutlich, er möchte etwas aus uns machen. Und das wird auch gleich der nächste Gedanke noch sein. Hier wird deutlich, wer sind wir und wer ist Gott? Unser Lametta interessiert Gott im Grunde nicht, sondern ihn interessiert die Beziehung, die wir zu ihm haben, ob wir uns von ihm das schenken lassen. Und das wird hier ganz deutlich auch in den Eigenschaften. Ich habe ja gesagt, hier ist etwas über den Menschen gesagt, etwas Grundsätzliches, Tod in Sünden, in der Zielverfehlung, aber hier ist auch etwas über Gott gesagt. Und die tollen Eigenschaften Gottes sind hier benannt. Barmherzig und gnädig, wie wir das im Psalm 103 zum Beispiel auch immer wieder zusammen hören. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder wenn wir singen, barmherzig, gnädig, geduldig und gnädig ist er. Das sind diese beiden Eigenschaften, die hier in unserem Text auch vorkommen. Und ich sage mal so, oft haben wir so diese beiden Eigenschaften so in einem Atemzug. Das sind auch zwei gute Eigenschaften Gottes, aber im Grunde drücken sie etwas Gegenteiliges aus. Barmherzigkeit heißt, jemand bekommt etwas, was ihm eigentlich nicht zusteht. Wenn ich barmherzig zu jemandem bin, der barmherzige Samariter, das Beispiel von Jesus, der Andersgläubige, der nichts mit dem Juden zu tun hat, der unter die Räuber gefallen ist, er tut ihm was Gutes. Es steht ihm eigentlich nicht zu, eigentlich ist ein Riss zwischen diesen Personen. Das ist Barmherzigkeit, diese Bewegung, diesen Riss zu überwinden zu jemandem, dem es eigentlich nicht zusteht. Gnade ist im Grunde das Ganze andersrum. Gnade heißt, jemand bekommt nicht, was ihm eigentlich zusteht. Ein Mensch, der begnadigt ist, der wird freigesprochen. Und da ergeht Gnade vor Recht. Und beides sind hier die Eigenschaften Gottes. Er ist barmherzig. Er überwindet diese Kluft und kommt uns in Jesus Christus nahe, genau wie bei dem barmherzigen Samariter. Er kommt uns entgegen, weil er an dieser Beziehung zu uns weiterhin interessiert ist. Er ist barmherzig und er ist gnädig. Also wir bekommen nicht das, was uns eigentlich zusteht. Wir werden eben nicht diesem Tod überlassen, sondern ja, Jesus bietet es an, auch jedem von uns, der heute hier sitzt, dieses neue Leben zu bekommen, seine Hand zu ergreifen. Vor Gott zählt nicht, was wir aus uns machen, sondern was er aus uns macht. Und ich habe noch zwei kurze Gedanken. Wir sind das, was Gott aus uns macht. Und da passt auch der Vers 10. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen. Und ich denke mal, viele von euch hier, die ihr hier sitzt, vielleicht auch schon länger im Glauben lebt, würdet wahrscheinlich auch sagen, ja, wo wäre ich, wenn ich Gott nicht hätte in meinem Leben? Er hat etwas draus gemacht. Wenn ich mich nicht auf seine Zusagen verlassen hätte, ja, wo wäre ich dann geblieben? Also ich zumindest kann das von mir sagen. Bei mir gab es mal einen größeren Kontrast zwischen dem, wo ich Jesus noch nicht kannte und wo ich dann für mich den Glauben entdeckt habe, sodass manche Leute wahrscheinlich auch heute sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass sowas mal aus dir wird, also dass ich mal Pastor werde. Ich war jetzt auf einer Beerdigung in Bremen gestern und habe Menschen getroffen, die ich so vor 40, 35 Jahren zuletzt gesehen habe. Und viele kannten da noch so meine Interessen, die ich damals hatte. Das eine war Kampfsport, das andere war Rockmusik und darüber bin ich auch mit Drogen und so weiter in Kontakt gekommen. Und ich habe ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, wir haben gar nicht geglaubt, dass du das geschafft hast. Und das ist dann schon sehr bewegend. Also meine Frau und ich waren da auch echt gerührt von manchen Begegnungen. Gott kann etwas machen aus Menschen. Und ja, vielleicht war es auch so, dass manch einer, der mich jetzt wiedergesehen hat, gesagt hat, das ist ja nicht mehr der Marco Schlenker, den wir kennen. Also erstmal, dass ich ein bisschen dicker geworden bin, aber ich sage dann immer, ja dicker, aber ich lebe. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es gibt eine schöne Legende von Martin Luther, als man mal an seine Tür geklopft hat, haben Leute gefragt, wohnt denn hier der Dr. Martin Luther? Und Luther soll von innen heraus geantwortet haben, nein, der Dr. Luther wohnt hier schon lange nicht mehr, hier wohnt der Herr Jesus. Glaube verändert Leben. Und selbst der Glaube ist nicht unser Werk. Also auch wenn wir uns wünschen, dass Paul irgendwann zum Glauben findet, sein Ja findet, wenn er vielleicht hier den Konfirmandenunterricht mitmacht, auch der Glaube ist ein Werk Gottes. Und jetzt heißt es nur noch, in Jesus Christus neu geschaffen. Wir können das erleben, wir können im Glauben neue Menschen werden. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Jetzt heißt es nämlich hier weiter, neu geschaffen zu etwas, nämlich zu guten Werken. Aha, kommen die Werke doch wieder ins Spiel? Ja, aber am Ende. Hier, auch unseres Bibeltextes. Und das ist für mich auch Evangelium. Und ich habe mal gedacht, so ein letzter Gedanke könnte man dann, jetzt mach du was draus. Also nach dieser ganzen Vorlage, nicht andersrum, ich mache was draus und Gott belobigt mich und behängt mich mit Lametta, sondern weil das alles geschehen ist, ihr seht diesen riesen Vorlauf, was Jesus für uns getan hat und jetzt kann ich aus dieser Basis heraus was machen, dass mein Leben nicht am Ziel vorbeischießt. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das ist für mich auch nochmal Evangelium. Das sind nicht Werke, die wir uns aussuchen, sondern das sind eigentlich Spuren Gottes, die wir entdecken, die Gott schon gelegt hat. Also da können wir gar nichts dran machen. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir in Gottes Augen sind, wenn wir Gott in unser Leben lassen, wenn er etwas aus uns macht, dann bekommt unser Leben eine neue Richtung, eine gute Richtung. Wir sind herausgerettet, wir sind frei gemacht, aber nicht nur frei von etwas und jetzt im luftleeren Raum, sondern auch frei zu etwas, zu gestalten, ein Baustein zu sein in seinem Reich. In Vers 6 heißt es, durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. Und das ist nicht nur auf die Ewigkeit bezogen, sondern Gottes Reich beginnt schon hier. Das hat Jesus oft gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und so sind wir auch gerufen, diese Werke auch in diesem Leben zu tun, zu denen, ja, die Gott schon vorbereitet hat. Wir sind neu geschaffen, aber auch geschaffen zu etwas. Jetzt können wir etwas draus machen. Gute Werke. Aber nicht so wie bei den Pfadfindern, da war ich auch mal, wo man jeden Tag eine gute Tat machen muss und dann ja, der Oma über die Straße hilft, ob sie will oder nicht. Und dann am Abend sagen kann, ja, Lametta, ja, meine gute Tat ist abgehakt. Hier geht es noch viel tiefer. Das sind Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist nichts, was wir uns selber ausdenken, sondern das sind die Dinge, die Gott eh schon vorhatte. Das ist der Plan, in den er uns mit hineinnimmt, wenn es hier heißt, wir sind eigentlich ein Baustein in seinem Reich. Wir sind Mithelfer, Gottes Plan auf Erden zu verwirklichen. Ist das nicht großartig, wie Gott uns wertschätzt, wie er uns herausruft, befreit und auch eine neue Richtung gibt in unserem Leben? Und wenn wir jetzt fragen, ja, womit haben wir das verdient? Können wir nur sagen, mit nichts. Amen.